Hey, Rufen hier vom Kampfsport-Podcast Ruf der Hyäne. Bevor der Podcast jetzt losgeht, wollte ich euch kurz was mitteilen. Ab sofort könnt ihr mich unterstützen. Also wenn euch gefällt, was ich mache oder was ihr hier so hört, dann könnt ihr mir gern mal einen Kaffee ausgeben. Was haltet ihr davon? Würdet ihr gern tun, aber ihr wohnt weit weg? München, Frankfurt, Berlin? Kein Problem. Ihr könnt das Ganze jetzt online machen. Und wie das geht, erkläre ich euch jetzt. Geht einfach auf buymeacoffee.com und dort gibt ihr ein Hyena-Style. Oder auch buymeacoffee.com/Hyena-Style und dort könnt ihr mir einen Kaffee spendieren. Die Kaffeepreise sind dort sogar sehr günstig. Also für nur 1 Euro bekommt ihr dort einen Kaffee. Oder könnt ihr mir einen Kaffee ausgeben. Ihr habt sogar die Auswahl zwischen 3 und 5. Und das Ganze ist ohne Anmeldung und Abo möglich. Einmalig. Ebenfalls könnt ihr mir dann dort eine kleine Nachricht zukommen lassen. Ich würde mich über jede Nachricht und jeden Kaffee freuen. Also, buymeacoffee.com/hyenastyle. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge.
Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav Maga in Gelsenkirchen.
Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Früher oder später begegnen einem als Kampfsport- oder Kampfkunstinteressierten oder Praktizierenden das ein oder andere Buch oder zumindest gewisse Namen. Namen wie Sun Tzu, Tsunetomo Yamamoto oder Miyamoto Musashi, um jetzt hier nur 3 zu nennen. Die heutige Episode widme ich voll und ganz den größten und wichtigsten Büchern, oder ich sage mal Werke, die eigentlich jeder gelesen haben sollte. Zumindest davon einmal in seinem Leben gehört haben sollte. Bevor ich euch 4 Bücher vorstelle, die der ein oder andere eventuell auch kennt, oder vielleicht auch nicht, gebe ich vorab über den Autor jedes einzelnen Buches ein paar kurze Informationen mit auf dem Weg. Vor allem finde ich, dass wenn man Bücher aus einer Epoche liest, die vor Hunderten oder sogar Tausenden von Jahren geschrieben wurden, es immer Sinn macht, die damalige Zeit und die damaligen Umstände zu kennen und auch zu verstehen. Warum wurden diese Bücher geschrieben? Wen sprachen sie an? Was wollten die Autoren damals damit vermitteln? Kein anderes Buch habe ich in meinem Leben so oft gelesen und studiert wie dieses Werk von Sun Tzu. Ich gebe auch offen zu, ich habe sehr oft nach den Lehren Sun Tzus, nach den Strategien und Taktiken gehandelt. Im privaten, beruflichen sowie auch im sportlichen Wettkampf. Und das zum Teil auch mit großem Erfolg. Doch bevor wir zum Weltklassiker der Literatur kommen, müssen wir wissen, wer die Kunst des Krieges schrieb. Einige sind der Meinung, dass es nicht allein Sun Tzu war, der dieses Buch schrieb, sondern in Zusammenarbeit mit Wu Zhu, einem weiteren General, der Seite an Seite mit Sun Tzu gekämpft haben soll. Wer war Sun Tzu? Über das Leben von Sun Tzu oder Sun Tzu ist relativ wenig bekannt. Er wurde als Sohn einer adligen Familie im damaligen Reich Qi im historischen Lian geboren. Sun Tzu oder Sun Tzu lebte zwischen ca. 534 und 453 vor Christus. Er starb in Guzhou im Staat Wu. Sein Buch Die Kunst des Krieges, Sun Tzu über die Kriegskunst, gilt als frühestes Buch über Strategie und ist bis zum heutigen Tage eines der bedeutendsten Werke zu diesem Thema. Es ist über 2500 Jahre alt. Noch heute ist es Lektüre für ostasiatische Manager und Militärstrategen auf der ganzen Welt. Das Buch beschreibt die Notwendigkeit des Einsatzes, aller zur Verfügung stehenden Mittel und Flexibilität zur Erreichung des Zieles mit Anleitung. In 68 Thesen gegliedert geht es auf die unterschiedlichsten Aspekte der Kriegsvorbereitung und Kriegsführung sowie deren Rahmenbedingungen ein. Generäle studieren seine Taktiken weltweit. Es gibt eine sehr schöne Geschichte über Sun Tzu. Diese hat sich laut Aussagen einiger damaligen Zeitzeugen Folgen zugetragen. Wir schreiben das Jahr 500 vor Christus. König Halu, Herrscher über die chinesische Region Wu, befand sich einer Gefahr ausgesetzt. Es drohten die Truppen seines Nachbarns, die Region Wu zu überfallen und einzunehmen. Völlig überfordert und hilflos rief Halu nach dem größten Militärstrategen der Geschichte, Sun Tzu. Sun Tzu hörte sich König Halus Problem an, während sie zu zweit durch den königlichen Garten spazierten. König Halus Armee war deutlich kleiner und schwächer als die seines Feindes. Sun Tzu jedoch sicherte König Halu zu, auch mit der vorhandenen Armee, die bedeutend kleiner und schwächer sei, seinen Nachbar zu besiegen. Während sie also durch den königlichen Garten gingen, zeigte König Halu auf die königlichen Konkubinen, die beim Tee auf dem Rasen saßen. Er sagte zu Sun Tzu: Du gibst vor, jeden in einen Soldaten zu verwandeln. Zeig mir, dass du so gut bist, wie jeder hier erzählt. Schaffst du es auch, diese Palastfrauen, diese schwachen und soften Konkubinen, zu einer Kampftruppe zu formieren? Sun Tzu nickte und antwortete: Natürlich kann ich das. In der großen Empfangshalle des Palastes steht nun Sun Tzu diesen Frauen gegenüber und zeigt ihnen die wichtigsten Formationen im Kampf. Er wählt aus der Gruppe der Frauen die beiden erfahrensten und ältesten Konkubinen heraus und benennt sie als Truppenführer. Er gibt ihnen zur Aufgabe, für Disziplin in der Gruppe zu sorgen. Aber wenn Sun Tzu dazu aufruft, die Übungen in Formation auszuführen, lachen die Frauen nur schüchtern und niemand von ihnen bewegt sich. Sun Tzu sagt dann also: Nun gut, vielleicht war meine Erklärung nicht verständlich genug, also lasst mich es euch erneut erklären. Wenn die Trommeln erklingen, möchte ich, dass alle Frauen sich einen Speer oder eine Waffe greifen und sich direkt in Formation begeben. Das zweite Mal. Die Frauen lachen und blicken amüsiert um sich. Einer von Sun Tzus Gesetzen lautet: Ist der Befehl undeutlich und nicht klar, ist es der Fehler des Generals, dass die Truppen nicht gehorchen. Aber wenn der Befehl klar und deutlich ist, und das war es in diesem Fall, dann ist es der Fehler der Truppenführung. Es gab also nur einen Weg, dass Sun Tzu diesen Konkubinen verständlich macht, worum es geht. Also stellt sich Sun Tzu vor die Truppenführung und zieht sein Schwert. Mit zwei Hieben streckt er die beiden Truppenführerinnen kopflos zum Boden. Für Sun Tzu ist Krieg nur eine Frage über Leben und Tod. Dies ist die Grundregel seiner Lehren. Wenn man diese Regeln einmal verstanden hat, so sind Soldaten, ob vom Führenden bis zum letzten Gruppenmitglied, motiviert genug zu gewinnen. Sun Tzu ernennt zwei neue Offiziere und die Trommeln schlagen erneut zur Formation auf. Diesmal greifen sich alle Frauen Waffen und begeben sich direkt nach den Trommeln in die Formation. Nun befolgen alle Frauen in der Gruppe seine Anweisung, ohne je zu zögern. Sun Tzu besiegte schließlich die Armee aus der Nachbarsregion und sicherte die Region Wu. Das Buch Die Kunst des Krieges wurde damals auf Bambusstreifen mit Tinte festgehalten. Die Kunst des Krieges besteht aus 13 Kapiteln. Planung. Über die Kriegsführung. Taktische Erwägung. Leichtigkeit. Kraft. Schwächen und Stärken. Der bewaffnete Kampf. Strategische Anpassung. Das Führen der Truppe. Das Gelände. 9 Situationen. Angriff mit Feuer. Und schließlich widmet Sun Tzu seinem letzten Kapitel komplett den Spionen, über den Einsatz von Spionen. Sun Tzu oder Sun Tzu mahnte, dass der Krieg und der Kampf möglichst vermieden werden sollte, da er den Staat und das Volk ruiniert. Dies wird oftmals so interpretiert, dass für Sun Tzu gewaltlose Strategien zentral gewesen seien. Als Quelle hierfür dient unter anderem sein berühmter Satz, dass es am besten sei, die Strategie des Feindes zu vereiteln, am zweitbesten die Bündnisse des Feindes aufzubrechen. Erst an dritter Stelle folgen Kämpfen und Siegen. Dies wird oftmals so gelesen, dass für Sun Tzu die beste Strategie eine gewaltlose sei und Gewalt nur als letztes Mittel angewendet werden sollte. Diese Interpretation war jedoch in der Vergangenheit Anlass zu Kritik. Auch wenn sich jetzt Sun Tzu mehr mit dem Militär und der Truppen beschäftigt, ist es für den Zweikampf eine Menge Nützliches abzugewinnen. Gerade die psychologische Herangehensweise dem Gegner gegenüber ist meiner Meinung nach mehr als wichtig. Vor allem, wenn ihr als Kampfsportler in Wettbewerben oder auch auf den Selbstverteidigungsaspekt sehr viel Wert legt. In Kapitel 3, Taktische Erwägungen, beschreibt Sun Tzu, wie man seine Stärke gegenüber dem Feind darlegen soll. Zu den Regeln des Krieges gehören folgende. Bist du 5-mal so stark als der Feind, dann umzingle ihn. Bist du 3-mal so stark, dann greife ihn an. Sind die Kräfte gleich stark, dann setze alles daran und kämpfe. Bist du schwächer, dann manövriere und warte die Gelegenheit ab. Bist du aber ganz entschieden der Schwächere, dann gib dem Feind keine Gelegenheit, sich mit dir in einen Kampf einzulassen. Sun Tzus Werk wird auch auf die heutige Zeit übertragen. Sun Tzu gehört daher neben Karl von Clausewitz heute zu den bedeutendsten Strategietheoretikern. An den meisten Militärakademien und in vielen Managementkursen wird Sun Tzu gelehrt. Im wirtschaftlichen Bereich sind seine Lehren häufig an die Zielgruppe angepasst. Ein absolutes Must-Have in jedem Bücherregal, vor allem die, die sich mit Kampf beschäftigen. Es gibt auf YouTube eine schöne Dokumentation über Sun Tzus Gesetze, die in Schlachten wie dem Zweiten Weltkrieg, Vietnam, Irak oder ähnliches perfekt umgesetzt wurden. Wenn du nach Sun Tzus Regeln spielst, wirst du bei jedem Kampf als Gewinner herausgehen. Beachtest du nicht seine Regeln, so wirst du verlieren. Das ist das erste Buch, was ich euch ans Herz lege. Sun Tzu, Die Kunst des Krieges. Gorin no Sho, auf Deutsch das Buch der 5 Ringe. Das Buch der 5 Ringe ist ein japanisches Werk über Kampfkunststrategie, das der Ronin Miyamoto Musashi von etwa 1643 bis 1645 verfasste. In dem Buch beschreibt der Autor in 5 Kapiteln die Wesenheiten und Denkweisen, die ein Samurai aufweisen sollte. Heute ist das Buch in Japan neben dem Hagakure von Tsunetomo Yamamoto und dem Haihon Kaden Sho, der Weg des Samurai von Yagyu Munenori, ein Standardwerk zur strategischen Kriegsführung in der freien Marktwirtschaft für Manager. Aber nicht nur für Manager. Viele bedeutende Persönlichkeiten aus dem Kampfsport schwören auf dieses Buch. Sein populärster Verehrer ist der UFC-Kommentator, Comedian, Kampfsportler und Podcaster Joe Rogan.
That's why I got this tattoo. I think it's all connected.
What is it? The Book of the Seven Rings?
Book of Five Rings.
Five Rings.
Miyamoto Musashi.
I added two fucking rings in there.
Yeah, maybe you're the fucking next guy. You're going to contribute to it.
What is the... So wait, what are they... Explain the title.
Auch Jocko Willink ist ein Bewunderer Miyamoto Musashis.
The first thing he wrote was a book called The Book of Five Rings, which is really famous. Everybody knows it. It's correctly translated or alternative translation is the Book of Five Spheres.
Miyamoto war, wie Joe Rogan es vereinfacht ausdrücken würde,
just fucking bangs bitches and writes poetry. For real. He just got tired of chopping people up and he wrote a book.
That was it. He was just like, you know, I killed a lot.
Miyamoto Musashi wurde 1584 im gleichnamigen Dorf Miyamoto geboren, das heute ein Stadtteil von Mimasaka ist. Früher wurde ihm eine ungestüme Wildheit nachgesagt. So soll er mit gerade 13 Jahren seinen ersten Gegner, Arima Kihei, einen im Kampf mit Schwert und Speer geübten Samurai, wegen eines Wettkampfes erschlagen haben. Arima, der auf dem Dorfplatz selbstsicher sein Banner aufgepflanzt hatte, brüstete sich damit, jeden beliebigen Gegner zu besiegen. Der junge Musashi, der für sein Alter bereits sehr groß und kräftig war, warf den Band zu Boden und schmetterte ihm anschließend einen Stock an den Kopf. Im Alter von 16 Jahren verließ Musashi seine Heimat, um sich auf Kriegerwahlfahrt zu begeben. Eine Reise, die ihn quer durch das alte Japan führte. Er nannte sich von jetzt an Miyamoto Musashi. Nachdem er an 6 Kriegen teilgenommen, unter anderem in der berühmten Schlacht von Sekigahara, etliche Kämpfe ausgetragen und angeblich 60 Duelle für sich entschieden hatte, legte er mit Ende 20 seine Schwerter nieder und widmete sich der Suche nach einer tieferen Bedeutung seiner Schwertkampfkunst. Musashi war vor allem durch seine Kampftechnik bekannt geworden. Da er mit der Zeit immer mehr ein Dorn in den Augen des Fürstes war, wurden mehrere Samurai entsandt, um ihn zu töten. Musashi tötete jedoch alle gegnerischen Schwertkämpfer. Nachdem Musashi nun das Schwert niedergelegt hatte, widmete er sich dem Aufbau einiger Schulen und Tempel. Er galt als ausgesprochen religiös. Unter anderem erwähnte er den Wert der Religion in seinem Buch der 5 Ringe. Das Gorinusho, also das Buch der 5 Ringe, erreicht auch heute noch viele Leser in der ganzen Welt. In dem Buch beschreibt Miyamoto die Basis des Schwertkampfes in 5 Teilen. 5 Ringe. Das Buch der Erde. Grund, Voraussetzung sowie Wesen und Bedeutung der Kampfkunst. Das Buch des Wassers. Grundlagen des Kriegerweges wie Blick, körperliche Haltung, geistige Einstellung. Das Buch des Feuers, das Gefecht. Das Buch des Windes, Eigenarten anderer Schulen. Und zu guter Letzt das 5. Buch, das Buch der Lehre. Intuition ist ebenso wichtig wie intellektuelles Lernen der Regeln. Das Buch umfasst wie die vorherigen Bücher auch an die 160 bis 180 Seiten. Ich hatte damals auf der Frankfurter Buchmesse das Glück, eine gebundene Ausgabe zu bekommen, die unter anderem auch das Buch der mit der Kriegskunst verwandten Tradition von Yagyao Munenori beinhaltet. Das Buch selber ist in 5 großen Kapiteln aufgeteilt und geteilt in mehrere kleine Abschnitte. Im Buch des Feuers sind 28 Abschnitte eingeteilt. Darunter Abschnitte, die Namen tragen wie das physische Umfeld, die Verwirrung, 3 Rufe, die eigenen Truppen kennen oder auch den Griff loslassen. Jedes der Abschnitte ist in der Regel nicht größer als 3 Seiten. In dem Abschnitt das Ausnutzen des Zerfalls schreibt Miyamoto: Alles zerfällt. Zerfallen ein Haus, ein Mensch oder ein Gegner? Tun sie dies, weil sie sich nicht mehr im Rhythmus mit der Zeit befinden. Im größeren militärischen Rahmen ist das Erkennen des zerfallenden Rhythmus des Feindes unerlässlich, damit du keine Gelegenheit versäumst, ihn zu verfolgen und zu vernichten. Wenn du den Augenblick seiner Verwundbarkeit nicht ausnutzt, holt er wahrscheinlich zum Gegenangriff aus. Auch im Zweikampf musst du den einsetzenden Zerfall eines Widersachers erkennen und ausnutzen können. In diesem Fall darfst du ihm keine Gelegenheit geben, sich zu erholen. Bei jedem Straucheln seitens des Gegners musst du sofort die Initiative an dich reißen. Dein entsprechender Angriff muss unmittelbar und kraftvoll erfolgen. Er muss gründlich, bedacht und gezielt sein. Diese Gnadenlosigkeit muss erarbeitet werden. Im Abschnitt Die Drohung schreibt Miyamoto: Verschiedene Arten der Bedrohung können Angst verursachen. Vor allem das Unerwartete erzeugt Angst. Auch im größeren militärischen Rahmen kannst du dem Gegner mit unterschiedlichen Mitteln drohen. Töne können bedrohlich sein. Auch deine Kunst, das Kleine groß erscheinen zu lassen. Ebenfalls fühlt sich der Gegner bedroht, wenn du auf überraschende Weise von der Seite angreifst. So wird der Gegner in Angst versetzt. Wenn du diesen Augenblick entschlossen ausnutzt, kannst du ihn schnell überwinden. Im Zweikampf ist es möglich, mit dem Körper, mit dem Schwert sowie mit der Stimme zu drohen. Höchst wirkungsvoll ist es, eine plötzliche, vom Gegner gänzlich unerwartete Aktion auszuführen und durch sein Erschrecken deinen Sieg einleiten zu lassen. Übe fleißig. Psychologische Kriegsführung steht hier an oberster Stelle. Jeder Kampfsportler kennt diese Herangehensweise. Und so ist es, dass heutzutage auch mehrere moderne Interpretationen und an dem Buch der Fünf Ringe orientierten Werke diskutieren, wie die Anwendung der Denkweise und Attitüden, die Miyamoto in seinem Werk beschreibt, Erfolg in der Wirtschaft oder im Projektmanagement bringen können. Das letzte Kapitel, die Schriftrolle der Lehre, endet mit einer wunderschönen Einsicht und Botschaft, welche nur eine Seite einnimmt und sich an die richtet, die sich mit der Kampfeskunst befassen. Wahre Krieger lernen ihre Kunst gründlich und üben ihre Techniken fleißig. Sie lassen sich weder ablenken noch irreführen, sondern schärfen ständig ihren Verstand, ihre Auffassungsgabe und ihre Wahrnehmung. Sie erfahren die wirkliche Lehre als Zustand, in dem nichts verschleiert wird und keine Unklarheit übrig bleibt. Viele, die den wahren Weg nicht kennen, ob im Buddhismus oder in weltlichen Dingen, glauben sich auf einem richtigen und sicheren Weg. Doch nur der, der den wahren Weg kennt, weiß sich von abwegigen Neigungen und Verlockungen zu befreien. Nur in diesem richtigen Bewusstsein des unmittelbaren, unbeirrbaren Weges wird die wahre Kampfeskunst gelernt. Diese vermittelt die umfassende und klare Erkenntnis des Weges, welcher als Lehre begriffen wird. Fazit: Das ist Weltliteratur eines Menschen, der Unfassbares geleistet hat. Die Fünf Ringe ist meiner Meinung nach die Pflichtlektüre schlechthin. Einzigartig am Buch der Fünf Ringe ist die Allgemeingültigkeit der Regeln, die Miyamoto beansprucht. Seine Anweisungen sollen für jede Form des bewaffneten Kampfes mit allen Waffen, ob Duell oder Schlacht, ebenso gelten wie für strategisches Verhalten in anderen Lebensbereichen bzw. im einfachen Lebensalltag eines Kriegers. Nicht länger als 7 Atemzüge soll es dauern, bis man eine Entscheidung getroffen hat, schrieb Tsunetomo Yamamoto vor 300 Jahren im Hagakure. Diese Aussage kennt mit Sicherheit fast jeder, der sich intensiv mit der Kampfkunst beschäftigt. Tsunetomo Yamamoto wurde 1659 in Saga in Japan geboren. Nach einer Karriere als Samurai wurde er Zen-Mönch, weil ihm nach dem Tod seines Fürsten der rituelle Selbstmord, Seppuku, durch einen Erlass seines Herrn verboten war. Für einen Samurai war das damals die höchste Strafe, schlimmer als der Tod. Denn ein Mann, der wegen einer Pflichtverletzung sein Gesicht verloren hatte, konnte durch Seppuku die Ehre seiner Familie wiederherstellen. Mit einem Tanto wurde dann der Selbstmord in einem Ritual ausgeführt. 1868 erst verbot Japan diese in Anführungszeichen Tradition. Was aber fernab dieses Buches hier jedoch einige Japaner nicht abhielt, dies auch weiterhin fortzuführen. Tsunetomo Yamamoto diktierte Hagakure, was übersetzt hinter den Blättern heißt, zwischen 1710 und 1716, dem Schreiber Tashiro Tsuramoto. Das Buch wurde also in der Edo-Zeit verfasst. Bei dem Werk handelt es sich um eine Sammlung von etwa 1300 meist kurzen Lektionen, Episoden und Aufzeichnungen, die das tägliche Leben des Samurais betreffen und auch das Verhältnis von Fürst und Gefolgsmann behandeln. Der Originaltext wurde bis heute nicht gefunden. Er zirkulierte zunächst handkopiert unter den jungen Samurai des Nabishima-Clans. Soweit bekannt haben weniger als 3 Dutzend Kopien die letzten fast 300 Jahre überstanden. Jede Kopie unterscheidet sich jeweils von der anderen durch Auslassungen, Ergänzungen und falsch abgeschriebene Worte. Als verlässlich gilt jedoch die Yamamoto-Kopie, die in der Präfekturbibliothek von Saga aufbewahrt wird. Und über diese Ausgabe will ich auch heute eingehen. Das Hagakure umfasst 11 Bände. Yamamoto Tsunetomo wollte diese nicht veröffentlichen. Doch die verschiedenen Kopien, die im Umlauf waren, verbreiteten sich schnell, da die Botschaft des Hagakure auf Interesse stieß. Über die Jahrhunderte wurde das Hagakure geliebt, verdammt und manchmal auch als feudalistische Propaganda verboten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es durch verschiedene Autoren, die sich mit ihm befassten, wieder bekannt. In kurzen Kapiteln vermittelt das Hagakure Wahrheiten, die zum Teil auch noch immer gültig sind, und es liest sich als ein Leitfaden für den Umgang mit Macht und Karriere. Ähnlich wie Machiavellis Der Fürst oder Sun Tzu Die Kunst des Krieges. In der Regel zählt das Hagakure zwischen 140 und 180 Seiten, je nach Ausgabe. In kurzen Kapiteln, die meist auch nur eine Hälfte einer Buchseite belegen, drückt Tsunetomo Yamamoto seine Eindrücke, Meinungen und Regeln in Form von Ratschlägen dar. Meist klingt es wie ein gut gemeinter Ratschlag Yamamotos. Andererseits wie ein Gesetz, welches in Stein gemeißelt wurde. Kapitelnamen wie »Sprich Worte der Ermutigung«, »Sei ständig wachsam«, »Gnade und Mut«, »Hüte deine Zunge« oder »Wie man einen Streit beilegt« vermitteln dem Leser die Einstellung eines Samurai und dessen Trainingsalltag. Tsunetomo beschreibt Geflogenheit und die Wichtigkeit der Disziplin und des ständigen Trainings. Auch Kapitel über das Leben und die Liebe kommen nicht zu kurz. Im Kapitel »Strebe danach, andere zu übertreffen« schreibt Tsunetomo: »Ein weiser Mann erzählte mir einst, wenn jemand konzentriert Tag und Nacht darauf sinnt, erfolgreiche Samurai zu übertreffen und im Krieg starke Feinde zu töten, kann er sein Feuer durch seinen Mut am Leben erhalten, frei von Niedergeschlagenheit und dadurch seine Tapferkeit beweisen. Selbst zu Friedenszeiten sollte man diese Einstellung pflegen.« Auch gesellschaftsfähige Menschen gibt Yamamoto in Kapiteln wie »Sei ein aufmerksamer Gast« folgenden Rat. Bei einem Trinkgelage oder ähnlichem ist es am wichtigsten zu bedenken, wenn man sich entschuldigen und entfernen darf. Ich möchte Menschen weder gelangweilt zu spät noch zur Rührung gehen sehen, womit sie ein vergnügliches Treffen vereiteln. Normalerweise ist zu viel Zurückhaltung unangemessen, wenn man zu einem Abendessen eingeladen wird. Nachdem der Gastgeber ein- oder zweimal das Essen angeboten hat, sollte man dessen Freundlichkeit annehmen. Auch den verweiblichten Männern widmet Tsunetomo sein eigenes Kapitel. Der Arzt Matsukama Maino soll gesagt haben, in der Medizin werden Männer und Frauen auf unterschiedliche Arten als positiv und negativ eingeteilt. Der Puls eines Mannes ist auch verschieden von dem einer Frau. In den vergangenen 50 Jahren jedoch verschwand dieser Unterschied zwischen den Pulsen. Von diesem phänomenalen Wandel wachgerüttet, begann ich beispielsweise Augenkrankheiten der Männer wie solche von Frauen zu behandeln, weil ich keine erfolgreiche Prognose bei männlichen Patienten stellen konnte, die ich mit Medizin für Männer behandelte, wurde mir klar, dass sie ihren männlichen Geist verloren hatten und in diesen verkommenen Tagen verweiblicht waren. Diese Tatsache behielt ich wie ein Geheimnis für mich. Also haben die meisten Männer heutzutage nachweislich den weiblichen Puls. Nur wenige Männer schauen wirklich männlich aus. Das macht es für wirkliche Männer leicht, mit nur geringer Anstrengung den anderen vorauszueilen. Ob dies wirklich medizinisch so festgelegt wurde oder ist, kann ich leider nicht sagen. Dazu fehlt mir auch, wenn ich ehrlich bin, Motivation, das zu recherchieren. Ich denke aber, dass wir auch einige Kapitel mit einem kleinen Schmunzeln heutzutage lesen sollten und nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Führen wir uns in Erinnerung. Das Buch wurde vor 300 Jahren verfasst. Dort herrschte mit Sicherheit eine andere Auffassung, wie Männer sein sollten. Vor allem aus dem Standpunkt eines Kriegers, eines Samurais. Wobei, wenn ich die heutigen Männer mit gezupften Augenbrauen und Gürteltasche quer über die Brust... Okay. Das ganze Buch liest sich wie ein kleiner Ratschlaggeber. Seine Lebensphilosophie. Es erinnert mich irgendwie an die gesammelten Schriften Konfuzius. Oder vom Aufbau auch an das Buch vom römischen Kaiser Marc Aurel, Wege zu sich selbst, Selbstbetrachtung. Auch in Sachen Erziehung hat Yamamoto seine eigene Meinung. Auf Seite 37 nennt er ein Kapitel »Erziehe das Kind eines Samurai angemessen« und dort schreibt er, es gibt bestimmte Arten, wie ein Samurai sein Kind erziehen soll. Zuerst baue seinen Mut auf. Nicht ein einziges Mal drohe ihm oder täusche es. Ein furchtsames Herz, einmal erlangt, verlässt das Kind nie mehr, bis ans Ende seiner Tage. Es bleibt bei ihm als ein wesentlicher Schaden. Dumme Eltern schüchtern ihre Kinder bei Donnergroll ein, machen ihnen Angst vor der Dunkelheit und erzählen schreckliche Geschichten, um sie vom Weinen abzuhalten, wodurch sie unverzeihliche Fehler in der Kindesentziehung begehen. Als kleines Kind kann man zurückbleiben, wenn man zu sehr gescholten wird. Bringe dem Kind auch keine schlechten Angewohnheiten bei. Wenn sie einmal in ihm festsitzen, können sie nur schwer wieder abgeschüttelt werden. Wie angestrengt die Eltern auch dem Kind Vorwürfe machen mögen, lass das Kind Schritt für Schritt aufwachsen. Achte auf seine Sprache und sein Benehmen und halte es davon ab, gierig zu werden. Angemessen aufgezogen kann ein Kind mit gewöhnlichem Charakter zu einem brauchbaren Erwachsenen heranreifen. Es ist nur natürlich, dass ein Kind unglücklich verheirateter Eltern diesen nichts nützen wird. Selbst Vögel und wilde Tiere werden von dem geprägt, was sie sehen und hören. Mit einer einfältigen Mutter in der Familie kann die Verbindung zwischen Vater und Sohn degenerieren. Die Mutter verhätschelt ihren Sohn und stärkt ihm den Rücken, wenn er von seinem Vater getadelt wird. Dadurch bezieht sie aus eigennützigen Gründen mit dem Sohn gegen den Vater Stellung, vielleicht um ihr Auskommen im Alter zu sichern. Durch den Film Ghost Dog aus dem Jahr 1999 vom Kultregisseur Jim Jarmusch oder Jim Jarmusch, in dem ein schwarzer Mafia-Killer, gespielt damals von Forrest Whitaker, nach den im Hagakure dargelegten Prinzipien des Bushido lebt und stirbt, wurde das Werk auch im Westen bekannt. Langer Satz. Dafür klopfe ich mir mal auf die Schulter. Seither sind auch einige hervorragende deutsche Teilübersetzungen des Werkes erschienen. Auch im Bereich der Managementliteratur gab es Veröffentlichungen, in denen die Prinzipien des Hagakure auf die moderne Geschäftswelt angewandt werden. Trotz des Missbrauchs, den das Werk zum Teil in der Vergangenheit erfahren hat, ist es ein wichtiges Buch. Kurz oben schon erwähnt, taucht der Weg des Kriegers, also Bushido oder Bushido, unter den meisten Schriften immer wieder auf. Das erste Mal im Hagakure. Wenn man im Internet heutzutage Bushido eingibt, dann zeigt das Internet das Gesicht eines Typen, der komplett gegen jede Prinzipien des Bushido verstößt. Und wenn ich ehrlich sein soll, mich persönlich jedes Mal stört, wenn dieser Künstler mit dem Ehrenkodex in Verbindung gebracht wird. Aber wir wollen hier nicht über deutsche Gangster-Wannabe-Rapper sprechen, sondern mehr über große Werke. Zurück zum Buch also. Unter Bushido, also der Weg des Kriegers, ich lache jetzt, weil der Rapper und Weg des Kriegers, ihr wisst, was ich meine. Also nochmal zurück. Unter Bushido versteht man den Verhaltenskodex und die Philosophie des japanischen Militäradels, deren Wurzeln bis ins späte japanische Mittelalter zurückreichen. Seine Ausprägung und Popularität verdankt der Begriff dem 1899 in englischer Sprache entstandenen Werk Bushido, The Soul of Japan von Inazu Nitobe. Nitobe wurde als dritter Sohn einer dem Nambu-Clan dienenden Samurai-Familie geboren. Einer seiner Großväter war ein Militärstratege und übte sich ebenso in der Kampfkunst wie Nitobes Vater, der die Techniken des Kenjutsu, Jiu-Jitsu und Sojutsu auch seinem Sohn beibrachte. Nitobe zufolge ist Bushido ein ungeschriebener Kodex. Er selber schrieb, Bushido ist eine Weiterentwicklung der Philosophie des Budo, die auf die Tätigkeit und Aufgaben eines Samurai abgestimmt wurde. Sie beschäftigt sich hauptsächlich mit der absoluten Loyalität des Samurai bzw. Bushi gegenüber seinem Lehnsherren und der Bereitschaft für diesen und die Werte des Bushido sein Leben zu lassen. Bushido ist also der Kodex jener moralischen Grundsätze, welche die Samurai beachten sollten. Es ist kein in erster Linie schriftlich fixierter Kodex. Er besteht aus Grundsätzen, die mündlich überliefert wurden und nur zuweilen aus der Feder wohlbekannter Samurai oder Gelehrter flossen. Es ist ein Kodex, der wahrhafte Taten heilig spricht, ein Gesetz, das im Herzen geschrieben steht. Bushido gründet sich nicht auf die schöpferische Tätigkeit eines fähigen Gehirns oder auf das Leben einer berühmten Person. Es ist vielmehr das Produkt organischen Wachsens in Jahrhunderten militärischer Entwicklung. Nitobe verfasste 7 Tugenden. Die erste Tugend, Gi, Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, Rechtlichkeit. Die zweite, Yu, Mut. Die dritte, Yin, Menschlichkeit. Die vierte, Rei, Einhaltung der Etikette, Höflichkeit. Die fünfte, Makoto oder Shin, Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Unverfälschtheit. Die sechste, Meiyo, Ehrbewusstsein. Und schließlich die siebte, Shugi, auch Shu, Loyalität, Pflichtbewusstsein, Treue. Die 5 Hauptforderungen des Bushido, die auch unter dem Begriff Dojo-kun zusammengefasst werden, waren Treue, Höflichkeit, Tapferkeit, Offenheit, Einfachheit. Das Buch ist wie das Hagakure, recht dünn und zählt an die 160 Seiten. Es ist in 17 Kapiteln aufgeteilt und ein Kapitel geht selten über 10 Seiten. Kapitelnamen wie Höflichkeit, Ehre, die Verpflichtung zur Loyalität, Erziehung und Ausbildung eines Samurai oder Selbstbeherrschung vermitteln den Lesern vorab seinen Inhalt. Im 13. Kapitel, das Schwert, die Seele des Samurai, schreibt Inazu Nitobe: So mancher Tempel, so manche Familie verwahrt in Japan ein Schwert als Objekt der Verehrung. Selbst dem gewöhnlichsten Dolch zollt man Respekt. Jede Beleidigung desselben gleicht einem persönlichen Affront. Wehe dem, der achtlos auf eine Waffe tritt, die auf dem Boden liegt. Einen so wertvollen Gegenstand bleibt weder der Aufmerksamkeit und dem Geschick der Künstler noch der Eitelkeit seines Besitzers lange verborgen. Besonders in Zeiten des Friedens, wenn es mit ebenso wenig praktischer Anwendung getragen wird wie der Krummstab von einem Bischof oder das Zepter von einem König. Haifischleder oder feinste Seide für das Heft, Silber und Gold für das Stichblatt und Schellack verschiedener Tönungen für die Scheide beraubten die tödlichste Waffe zur Hälfte ihres Schreckens. Die kalte Klinge des Schwerts, auf der angeblich die Feuchtigkeit der Luft kondensierte, wenn sie gezogen wurde. Der makellos getriebene Stahl, der ein bläuliches Licht blitzend verströmte. Seine unvergleichliche Schneide, die den Gang der Geschichte, der Zukunft beeinflusste. Der leichte Schwung seines Rückens, der höchste Anmut mit äußerster Stärke verband. All diese Eigenschaften begeistern uns mit seltsam gemischten Gefühlen von Macht und Schönheit, Ehrfurcht und Schrecken. Harmlos wäre sein Auftrag, wenn dieses Schwert ein Gegenstand der Schönheit und Freude bliebe. Immer in Reichweite aber war die Versuchung, es zu missbrauchen, nicht gering. Zu häufig verließ das Schwert seine friedvolle Scheide. Der Missbrauch ging manchmal so weit, dass der soeben erworbene Stahl am Hals eines arglosen Tieres erprobt wurde. Doch welche Bedeutung hat Bushido heute? Die traditionellen japanischen Kampfkünste sind auch heute noch vom Geiste des Bushido geprägt. Er zeigt sich in der Art, wie gedacht, trainiert und gekämpft wird. So gibt es im Aikido, Karate, Judo, aber auch dem Kendo, dem sportlichen japanischen Schwertkampf, Punktewertung. Der volle ganze Punkt, der Ippon, steht gleichbedeutend für ein Leben. Also für Techniken, die mit größter Entschlossenheit und Härte vorgetragen werden und ihr Ziel finden. Die Tugenden des Bushido können uns auch heute im Alltag eine wertvolle Orientierungshilfe sein und zu einer besseren, ehrlicheren und mutigeren Gesellschaft beitragen. Im Bushido gibt es keine Halbherzigkeiten. Mein Fazit also. Der Weg des Kriegers ist nicht nur die rein kämpferische Ausbildung, sondern geht darüber weit hinaus. Er formt und veredelt die Persönlichkeit des Wegschülers und Trainierenden. Die Werte des Bushido haben als Wegweiser für ein gutes, ehrenhaftes und nicht nur materiellen Werten in Übermaß bestimmtes Leben eine hohe Relevanz. Auch wenn du kein Krieger bist, der körperlich kämpfen muss. In der modernen Zeit kommen meiner Meinung nach die traditionellen Werte schnell in Vergessenheit. Die Welt wird dekadenter und schnelllebender. Da ist es wichtig, gerade in der Kampfkunst auf Werte zu achten und als Lehrer zu lehren. Das reicht nicht aus, wenn man auf Japanisch die Worte Disziplin und Stärke an der Wand gemalt hat. Man muss sie den jungen Menschen lehren. Darunter baue ich persönlich mein Training auf. Und dabei helfen all diese vier Bücher. Egal, ob man einen klassischen japanischen Kampfsport trainiert oder lehrt oder in einer anderen Kampfkunst unterwegs ist. Diese Bücher machen dich zu einem besseren Kämpfer, zu einem besseren Schüler, zu einem besseren Lehrer. Noch viel mehr, zu einem besseren Menschen. Ich hoffe, diese Episode hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. Vielleicht habe ich jetzt bei dem einen oder bei der einen oder anderen das Interesse geweckt und die Lust, eines dieser vier Bücher sein eigen zu nennen. Holt euch das Buch, leiht es euch aus. Es gibt wirklich für 4-5 Euro schon im Onlinehandel oder wenn ihr wirklich was Gutes tun wollt, unterstützt euren lokalen Buchhandel vor Ort. Jetzt steht der Frühling an, nehmt euch mal die Auszeit vor dem Training, nach dem Training. Nutzt die Zeit und tut was für euren Geist und lest eins dieser Bücher. Das ist meine Empfehlung für euch auch gleichzeitig. Und ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, bei jeder Einzelnen, die eingeschaltet hat, die meinen Podcast hört. Wünsche euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem wann und vor allem wo ihr diese Folge hört. Bleibt gesund, vor allem bleibt sicher. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.